Unser heutiger Studiengast redet 6 Sprachen, ist ein Kommunikations- und Rhetorikgenie und hat jetzt noch ein Buch geschrieben über selbstbestimmte Handeln. Heute im Baselcast herzlich willkommen, Dan Wiener.
Dankeschön vielmals, Alex.
Dan, eigentlich mit Mundart sind 7 Sprachen, oder?
Ja, da gibt es noch Berndeutsch und Baseldeutsch. Und
ich habe gesehen, du hast ein Buch veröffentlicht, «Selbstbestimmtes Handeln». Mhm. Um was geht es dort?
Es geht im Prinzip um, das heisst, der Titel heisst «Manage yourself before others do». Und es geht eigentlich darum, dass viele Leute im Berufsleben stehen oder in einem beruflichen Umfeld stehen und abhängig sind natürlich von anderen Leuten, die über sie bestimmen, Umstände über sie bestimmen und vor allem, wenn der Druck gross ist oder wenn man jetzt zum Beispiel im Homeoffice ist, ist der Druck sehr gross, dass man dem nur nachrennt und nicht vergisst, was man eigentlich selber will und was eigentlich die wichtigen Sachen sind. Und das Buch ist im Prinzip eine Anleitung, wie man das wieder finden
kann. Ich habe im Zusammenhang von dem Buch habe ich aus der Corona-Situation heraus, habe ich das wahrgenommen so. Hast du das spezifisch jetzt für Corona geschrieben gehabt, also für die Zeit jetzt, wo du im Homeoffice sind, oder hast du es eh geschrieben und hast es gefunden, man kann es noch gut so verpacken?
Nein, das ist mehr eine Frage, wie man es dann verkauft am Schluss, aber eigentlich arbeite ich an diesem Thema seit 7 Jahren und ich habe angefangen so mit Time-Management und auch Kurs und Leute beraten in diesem Bereich und dann hat sich das so verdichtet, es ist immer mehr Material dazugekommen. Ich lerne ja immer selber von den Leuten, die ich mit ihnen zusammen arbeite. Und dann im letzten Frühling hatte ich ja Zeit gehabt, mehr Arbeitszeit, als ich eigentlich hätte wollen, frei. Und das habe ich genutzt, um 2 Bücher zu schreiben.
Hast du noch eigene Erfahrungen reingebracht?
Ja, sicher. Also ich bin eigentlich, seit ich denken, selbstständig. Und ich habe viele Projekte gemacht, ich habe viele eigene Projekte angerissen. Ich bin in meinem Leben vielleicht 4 Jahre angestellt gewesen, wenn man alles zusammenzählt. Und den Rest habe ich eigentlich selber immer wieder müssen arbeiten, wie kann ich Ziele erreichen, wie definiere ich das, definieren? Wie komme ich durch schwierige Zeiten, wie geht es in guten Zeiten, wie geht man mit Erfolg um, wie geht man mit Misserfolg um und all diese Fragen habe ich natürlich bei mir selber reflektiert, aber eben auch bei den Leuten, die ich mit ihnen zusammengearbeitet habe und ich berate, von denen lerne ich immer auch.
Was ist denn jetzt die Lösung?
Ich denke, Schlüssel, ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, ich tue eigentlich mehr Schlüssel geben als eine Lösung. Und der Schlüssel ist, sich am Anfang zu fragen, was ist die subjektive Qualität, die ich gerne hätte in meinem Leben. Also was ist mir wichtig, für was stand ich am Morgen auf? Und das ist etwas, was man manchmal verliert und was man aber auch wieder finden kann, wenn man sich eben die Frage stellt. Und das ist der Schlüssel zum Einstieg, das ist auch der Einstieg von diesen 7 Schritten, die in diesem Buch beschrieben werden.
Aber ist es so einfach? Also weißt du, wenn ich jetzt in meinem Kollegenumfeld schaue, und dann gibt es die, die seit 20 Jahren immer reklamieren. Und es gibt andere, die lösungsorientiert immer einfach einen Schritt weitergehen. Und den anderen könnte ich wahrscheinlich 5 so Bücher geben. Das würde sich trotzdem nicht ändern.
Es ist im Endeffekt
eine Wesenssache.
Das ist eine spannende Frage. Ich komme ja auch vom Theater her und da fragt man sich auch, ich hätte überhaupt Talent. Oder kann man ein anderer guter Schauspieler werden? Und das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Ja, es gibt Talent, das ist ganz klar. Es gibt Leute, die einfach die gehen ins Wasser und die schwimmen. Und die Katze, oder, wo man landet auf der Pfote und andere hauen sich den Grindi. Aber man kann es auch etwas lernen. Und ich denke, Talent kann man nicht lernen. Aber eine Technik, ein Vorgehen kann man sich durchaus aneignen und durch das die Schwächen, die wir alle haben, können kompensieren. Und da ist jetzt, das ist wirklich eine Anleitung, es sind eben so 7 ganz konkrete Schritte. Es ist nicht kompliziert, aber es braucht eine Konsequenz, dran zu bleiben, es braucht Willen, es braucht auch Positivität. Und das ist nicht allen so einfach gegeben, aber das muss man sich erarbeiten, wenn man das nicht hat.
Sag noch schnell, wo man es bestellen kann. Auf welcher Webseite findet man es?
Das findet man Panterei, das ist der Verlag, der das rausgegeben hat. Das ist in Zürich, panterei.ch. Man muss wissen, dass man Ray mit RH schreibt. Und sonst bei mir auf meiner Webseite communicationandculture.com/books.
Gute Überleitung zu deiner Firma Communication and Culture. Du gibst eben Kurs, Rhetorik, Präsentation, Verhandlungen, Konflikt, Zusammenarbeit mit den Medien. Wie bist du auf das gekommen?
Also ich habe eine Ausbildung als Schauspieler, Theaterpädagoge, ich habe 30 Jahre Erfahrung auf der Bühne und ich habe dann auch gemerkt, dass mich nicht nur es interessiert, wie es ist auf der Bühne oder auch Produktionen zu machen, sondern auch etwas zu vermitteln. Und das hat dann angefangen vor etwa 15 Jahren, 18 Jahren jetzt schon, als ich in ein Netzwerk von Trainerinnen gekommen bin, wo mir gesagt hat, du probier mal das aus, also wäre das etwas für dich, Kurs zu geben. Und für mich war es eine tolle Erweiterung von dem, was ich mache, dass ich eben auch Leute das Wissen, das Handwerk, das schauspielerische Handwerk kann vermitteln, damit sie es können nutzen in kommunikativen Situationen. Und weil mich eben auch Methoden und Systeme interessieren, habe ich dann auch eigene Systeme und Methoden entwickelt, wo ich dann den Leuten an die Hand geben kann. Und es geht immer wieder darum, dass es praxisorientiert ist.
Eben, du bist als Schauspieler erfolgreich. Du hast das Salzburger Stier gewonnen. Das ist ja etwas vom das kenne ich zumindest.
Ja, genau.
Oscar, das, Salzburger Stier.
Genau, so in dieser Reihe. Ja, ich finde, Erfolg ist immer noch schwierig zu messen, weil man hat, also es ist ein Erfolg von einem Preis und das finde ich auch toll, dass wir den bekommen haben. Wir haben Erfolg beim Publikum, man hat manchmal Erfolg bei der Presse, manchmal hat man Erfolg bei Kollegen und manchmal kommt das gar nicht alles zusammen, sondern manchmal hat man nur einen Erfolg bei denen und nicht bei den anderen und das ist noch spannend und am Schluss muss man auch entscheiden, was ist mir wichtig und was bringt mir auch Befriedigung. Da wären wir wieder beim anderen Thema.
Ich habe schon einen Vortrag über Erfolg. Als ich dort das so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich das Gefühl gehabt, Erfolg ist nicht einmal das, was du für dich machst, sondern Erfolg ist das, was die Leute in dich hineinprojizieren. Also viele sehen etwas und sagen, ah, der muss erfolgreich sein.
Aber du hast auch aus eigener Erfahrung erzählt, oder?
Ja, klar. Aber was für mich ist nicht das Gleiche wie das für die anderen. Die anderen sehen irgendeinen Preis oder sehen irgendwie etwas anderes und finden, ah, das ist Erfolg.
Das ist auch wieder aus dem Schauspiel heraus habe ich eine gute Lektion gelernt. Nach der Schauspielschule bin ich vorsprechen. Und verschiedene Theater und ich hatte so meine Rolle gehabt und dann gehst du hin und zeigst das vor und denkst, ja, jetzt bin ich endlich mal der richtige Schauspieler. Und dann hört man vom einen, das ist super, wir nehmen sie. Und vom anderen sagt man, Herr Wiener, sind Sie je schon mal auf einer Bühne gestanden? Und so wird man einfach entweder geklopft oder gelobt. Und da habe ich ziemlich bald gemerkt, dass ich muss wissen, wo ich stand. Mhm. Wenn ich mich jetzt abhängig mache vom Feedback von anderen, ist es nicht gut, man sollte auf Feedback hören. Aber ich sollte mich nicht abhängig machen davon, sondern ich sollte eigentlich selber wissen, wo ich stand und besser meine Stärken und Schwächen kennenlernen. Und das macht mich dann auch stärker.
Aber das ist natürlich auch Problematik vom Schauspieler, also beim Casting. Du kannst der Beste sein, wenn du nicht zur Rolle passt oder die Partnerin nicht zu dir passt, optisch oder so. Ich meine, da gibt es ja x Entscheidungsfaktoren.
Ja, aber es gibt auch noch andere Aspekte. Also kürzlich habe ich mit jemandem geredet, der Top-Ebene von einer grossen Firma. Und wir haben darüber geredet, dass er praktisch kein Feedback mehr bekommt. Weil er ist zoberst und dann sagt ihm einfach niemand
mehr.
Oder? Genau, oder? Das ist bei dir so. Dann sagt ihm einfach niemand mehr, oder? Was jetzt eigentlich.
Was nach dem Hagen jetzt denn gerade?
Genau, oder? Also, du kennst das auch.
Absolut.
Eben. Und das ist etwas, wo man muss sich das auch abholen, oder? Man muss halt dann fragen.
Ich höre sogar den Regie lachen. Genau, du siehst nur, dass das nicht so ist.
Das können wir nach dem Gespräch dann. Das haben wir so nicht vor der laufenden Kamera
machen. Ja, also die läuft, da können wir nicht mehr ändern.
Ja, eben.
Nochmal zurück zu deinen Schulungen. Jetzt eben das eine ist, also ich meine, dann ist klar, als Schauspieler, du lernst in eine Rolle zu schlüpfen und du weißt, wie du wirkst, du weißt, was du musst machen, die Körperspruch. Mhm. Aber wie bringst du jetzt das jemandem bei? Weil die Rolle nachher, kannst du ja nicht voraussehen. Im Theater ist es einfacher, aber im Leben?
Ja gut, ich gebe keine Lebensschule, also es ist immer ein beruflicher
Kontext. Mach mal ein Beispiel. Warum läutet ihr eine Firma an?
Eine Firma läutet mir an, weil sie Führungskräfte haben, die Kontakt verloren haben mit ihren Mitarbeitenden. Durch die Art und Weise, wie sie kommunizieren, dass sie keinen Zugang finden, dass sie die falsche Sprache reden, dass sie finden, sie sollten sich weiterentwickeln. Sie wollen die ganze Firma, verändert sich. Und Veränderungen haben ja sehr viel damit zu tun, wie man miteinander kommuniziert.
Dann stelle ich aber jetzt provokativ die Frage, warum sind denn die überhaupt in dieser Führungsposition, wenn sie das nicht können?
Weil man das nicht lernt. Man kommt nicht in eine Führungsposition, weil man alles kann. Sondern weil man gewisse Fähigkeiten hat, weil man in gewissen Sachen gut ist. Und oft, gerade die kommunikative Fähigkeit, hat man nie gelernt. Ich weiß nicht, ob das in der Schule, hast du Lehrerin gehabt, Lehrerin in Kommunikation? Nein. In der Pause vielleicht hast du gelernt, was der Stärker hat immer recht. Und dann kommst du ins Berufsleben, dann lernst du, der Chef hat immer recht.
Und also mir denkt es aber schon, dass bei den grossen Unternehmen, aber einer gewissen Kaderstufe, hast du schon auch mal einen Kommunikationsworkshop?
Ja, aber da geht vielleicht zwei Tage. Meinst du mehr das Gefühl? Nein. Schau einfach mal die Zeit an, wo jemand eine Ausbildung macht. 4 Jahre, 8 Jahre, wird studiert. Mhm. Und Kommunikation ist 2 Wochen. Und Kommunikation ist die Hälfte vom Erfolg. Ungefähr. Mhm. Je nach Position, mhm. je nach Art und Weise, du schaffst. Und es wird viel zu wenig daran geschafft, weil die Leute überzeugt sind, das ist etwas, was man so ein bisschen muss eben im Blut haben, das muss man nicht können. Und sich nicht bewusst sind, dass das ist eine Technik, das ist ein Können, das ist ein Know-how, da gibt es Methoden dazu. Und mein Ansatz ist wirklich sehr systematisch. Also das heisst, das ist etwas, was man kann üben kann. Und jetzt kommt noch das Zweite dazu. Du hast vorhin gesagt, ja, das eben, man kann ja dann nicht wie eine Rolle üben. Ich tue Kommunikation nie ohne Inhalt vermitteln. Also für mich gehört der Inhalt dazu. Wenn wir Übungen machen, dann schaffe ich mir ein Thema rein, dann bin ich der Sparringpartner, dann machen wir ein Gespräch und dann geht es um Inhalt. Die anderen 50%, an denen will ich auch arbeiten. Und oft wird durch die Art und Weise, wie man kommuniziert, merkt man auch, dass am Inhalt etwas nicht stimmt und umgekehrt. Also das ist etwas, das Hand in Hand geht und dann wird es richtig spannend. Und das ist etwas, ein Anspruch, den ich auch an mich habe, dass ich inhaltlich arbeite. Und nicht nur sagen, ja, du musst jetzt ein bisschen schöner anstehen und ein bisschen näher reinschauen. Das hat einen Grund dafür. Das ist wie wenn man sagt, man begegnet jemandem freundlich und dann lächle ich einfach, oder? Mhm. Grüezi, freut mich, Sie hier zu treffen. Und dann ist das völlig idiotisch, weil Freundlichkeit kommt von Freund. Das heisst, ich behandle jemanden als Freund, auch wenn ich den jetzt noch nicht kenne. Und das heisst nicht, dass ich immer lächle. Sondern das heisst, dass ich das Gegenüber überhaupt wahrnehme, ernst nehme, spiegle, darauf eingehe, mich dafür interessiere. Das sind so, ja, Basics, aber die sind sehr wirkungsvoll.
Aber dann ist ein grosser Teil muss Praxis sein. Nur Theorie reicht ja nicht. Ja,
natürlich.
Aber wie viele Leute hast du nicht mehr so einen Kurs? Lass mich raten. Also, du. Der gegenüber. Und dann können, sagen wir, 4 bis 6 können zuschauen. Von dem lernst du ja auch viel. Mhm. Und dann ist vielleicht noch einer, der es filmt, dass der, der selber dran ist, es auch noch schauen kann. Mhm. Also, aber mehr als 10 bringt es nicht.
Nein, das ist so. Und es gibt auch Gruppendynamik. Oder? Also man muss auch, es muss in so einer Gruppe muss auch möglich sein, Fehler zu machen. Man darf auf die Nase gehen, muss etwas ausprobieren. Mhm. Die Leute müssen aus ihrer Komfortzone rauskommen und etwas ausprobieren, was sie vorher noch nicht gemacht haben. Weil wenn du einfach immer machst, was du immer gemacht hast, dann lernst du nichts. Das heißt, wir probieren Sachen aus, es ist ein geschützter Rahmen. Mhm. Wir sind mutig, ich gebe ihnen neue Tools, ich tue sie ja provozieren. Und mit dem kann man dann sagen, oh wow, und dann merkt man, auch beim Video zum Beispiel, sehe ich nicht nur, was schlecht ist, sondern die Leute sehen dann auch, hey, ich bin gar nicht so, ist gar nicht so übel, aber da könnte ich wahrscheinlich doch noch etwas besser machen. Und das sind, dann wird es richtig spannend. Und klar, man lernt voneinander, man baut Sachen auf, du hast auch didaktisch aufbauen, so einen Kurs, wie man dann Schritt für Schritt am Anfang, vielleicht längt es schon, nur mal zu üben, Grüße zu sagen. Und dann mit der Zeit kommt dann der Inhalt, wie baut man den Inhalt auf. Da gibt es auch Strukturen, wie man einen Inhalt gestaltet, dass es dann auch wirkt. Und eben, es geht um Inhalt und die Verbindung vom Inhalt mit der Kommunikation.
Jetzt in der heutigen Zeit, wo viele Vorgesetzte müssen über Video kommunizieren und auch führen, wo ist dort die Schwierigkeit?
Es gibt ganz viele Schwierigkeiten, weil oft sind die Leute gewohnt, erstens mal die Leute auf die Zeit zu messen. Oder? Also früher hat man einfach gesagt, du musst einstempeln, ausstempeln und das ist die Arbeit. Heutzutage wird man viel mehr natürlich nach Leistung beurteilt. Und es ist auch nicht jetzt, dass man einfach den Griffel fallen lassen und sagt, das ist die Zeit dumm, sondern man muss so etwas leisten. Das ist aber auch in der Führung dann wieder schwieriger, weil wenn man die Leute nicht in der Nähe hat, wie misse ich denn das? Wie merke ich denn das? Das kann ich vertrauen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt zu den Leuten, die daheim sind. Und das Zweite ist, ich habe festgestellt, es gibt unterschiedliche Führungsstile. Es gibt so Führungsstile, die sehr intuitiv führen. Die gehen so an und sagen, ja, und das sind auch sehr gut, aber die brauchen den Kontakt. Es gibt Leute, die sehr so mit Vorbild führen. Auch die haben es eher schwierig. Und die sehr systematisch sind, sehr gut organisiert sind, die haben es ein bisschen einfacher, weil die das schon immer gemacht haben. Das heisst, jemand, der sehr intuitiv führt, braucht in dieser Zeit viel mehr Vorbereitung, muss sich viel mehr Sachen ganz systematisch überlegen. Und das ist etwas, was man auch wieder muss lernen muss. Das ist dann nicht mitgegeben. Obwohl ich von diesen drei Führungsstilen keiner würde bevorzugen und sagen, das ist der Beste, das ist der Zweite, das ist der Dritte. Aber in dieser Situation ist es eine Herausforderung für viele Leute.
Wie gut kannst du die verschiedenen Sprachen? Könntest du den Workshop in allen Sprachen geben?
Nein, ich kann in 4 Sprachen kann ich arbeiten.
Das ist?
Deutsch, Französisch, Englisch und Russisch.
Okay.
Schweizerdeutsch, wenn das noch will, Spanisch. Ja, das Baseldeutsch, dann sind wir auch bei 6.
Genau. Wie hast du denn, jetzt, ich meine, so einen guten Spruch zu lernen? Also ich meine, auf der einen Seite hast du Family und dann verliebst du dich vielleicht einmal. Deine Frau kommt aus Russland. Mhm. Ja, hast du dort Russisch gelernt?
Oder ja, hast du vorher ich konnte vorher nicht können.
Ja.
Also wir haben uns getroffen, wir haben Französisch und Englisch geredet und dann ist ziemlich bald klar gewesen, dass wir zusammen bleiben und dann hat sie Deutsch gelernt und ich Russisch.
Also ist das ein Deal gewesen?
Oder hat sich das einfach gegeben? Wir haben das einfach gewollt. Wir haben doch mal einen Deal gemacht, wir haben gesagt, wer jetzt noch Englisch und Französisch redet, muss abwaschen. Und wenn wir das beide nicht gerne machen, hat das gewirkt.
Und dann ist das Geschirr auf die Stube geblieben?
Nein, wir haben Deutsch und Russisch gelernt. Nein, also in einem gewissen Alter, ich war dort knapp 30, da muss man auch das intensiv machen, jeden Tag. Wirklich, ich habe gelesen, Gedichte, ich habe wie ein Kind gelernt, Sprachen. Und ich arbeite aber immer noch dran, ich lese viel, ich schreibe mir Wörter raus, also auch auf Englisch, auf Französisch. Ich arbeite mit Übersetzern, mit Professionellen, wo man meine Unterlagen übersetzt. Das Buch kann ich auch auf Englisch übersetzen lassen. Und dann lehre ich ständig dazu. Und das ist auch wichtig. Also man schafft es. Wenn man an der Sprache, wenn man sie nicht braucht und nicht daran schafft, dann ja, geht es ein bisschen verloren.
Ja, weil meine Eltern haben immer gesagt, Sprachen sind der Schlüssel zur Welt. Und ich meine, mit so vielen Sprachen kannst du ja wirklich weltweit arbeiten. Bei dir ist das mal kein Spruch.
Was für einen?
Bei dir ist das mal kein Spruch. Weißt, viele sagen, ja, ich kann überall arbeiten. Aber natürlich
ach, kannst kein
du...
Spruch.
Jetzt kein Spruch, ja. Entschuldigung. Natürlich kannst du irgendwo arbeiten und gut Englisch. Mhm. Aber je nach Land spielt es halt dann gleich wieder eine Rolle, ob du die Mutterspruch hast oder nicht.
Ja, das ist sicher so. Also es geht darum, einerseits die Sprache, also gut, Englisch reden ja alle ein bisschen, also gerade im Business. Und dann muss man noch die verschiedenen Akzente lernen. Von eben Asien bis Lateinamerika, bis Frankreich, Italien. Das ist auch herausfordernd. Und ich habe natürlich auch einen Akzent in meinen Fremdsprachen. Aber man kann sich verständigen, man sollte ein gutes Niveau haben, man sollte es pflegen. Ja, das ist so. Und dann kommt etwas anderes dazu. Es gibt ja nicht nur die Sprache, sondern es gibt ja auch eine Metaebene. Also es gibt Körpersprache. Mhm. Und auch die unterscheidet sich je nach dem, wo man unterwegs ist. Wie man mit dem umgeht. Es gibt unterschiedliche Kulturen. Es gibt eine Jugendsprache, es gibt Erwachsenensprache, es gibt unterschiedliche Arten, sich auszudrücken, es gibt Fachsprache. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man sich dort auch einlässt aufs Gegenüber und irgendwie gemeinsam einen Nenner findet.
Befasst du dich denn auch mit den ganzen neuen Entwicklungen? Irgendwo ist ja fertig. Also, hast du jetzt zum Beispiel einen TikTok-Account?
Nein, habe ich nicht.
Facebook?
Ja, habe ich.
Insta?
Ja, aber der ist noch ein bisschen stiefmütterlich.
Twitter?
Nein. Ich habe nicht so viele Follower.
Warte noch nach der Sendung.
Nein, aber ich befasse mich natürlich mit digitalen Mitteln. Und ich habe jetzt eben in diesem Jahr, ich habe eine neue Webseite entwickelt, ich habe neue Tool, Online-Tool entwickelt. Jetzt gerade im Moment schafft jemand daran an einem Tool, das unterschiedliche kulturelles Verhalten abbildet, wo man einen Test machen online. Also ich arbeite sehr intensiv an so Sachen. Wir haben ja auch schon zusammen geschafft, zum Film entwickeln, zusammen, wo man den auch wieder einsetzen kann. Also digitale Mittel sind wichtig und ich denke, ich bin interessiert. Ich bin kein Native Digital, das ist klar.
Aber du bist offen.
Ja, ich finde es auch faszinierend.
Ja, ich auch, total. Ja. Wenn du überlegst, wie viele Jahrhunderte die Menschen gebraucht haben, um die Sprache zu entwickeln, und wenn du schaust, wie jetzt die neuen sozialen Medien, die digitalen Kommunikationsarten, in wie kurzer Zeit die entstanden sind, sind wir eigentlich alles noch Babys.
Ja, sicher.
Vom Wissen her, oder?
Es gibt auch gewisse Sachen, die ich anstosse, also die ich gerne mehr würde machen würde, die noch nicht möglich sind. Also das ist so, weil gerade die Kommunikation probiere ich abzubilden, auch mit Methoden, mit Systemen. Und natürlich wäre es spannend, gewisse Sachen digital abzubilden. Und da kommt man auch an Grenzen an. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, die haben jetzt intern etwas entwickelt, wo man jemanden aufnimmt auf Tonband und dann hört man, wie viel Pause er macht. Das wird automatisch gezählt. Also Satz, so Stimmlage und all die Sachen misst das und gibt nachher ein Feedback. Und im ersten Moment habe ich gedacht, da bin ich noch überflüssig.
Das bist du nie.
Nein, das bin das ich nicht, weil es gibt eben immer noch Sachen, wo die digitale Welt nicht abbilden kann. Ich denke, man sollte so ein Hilfsmittel brauchen und ich habe keine Angst davor. Ich finde es super spannend und ich bin aber überzeugt davon, eben, dass der persönliche Kontakt immer noch wichtig ist.
Ich glaube auch, dass das Know-how dahinter immer wichtiger wird. Oder wenn man jetzt das in unserer Branche vergleicht, oder mit Bewegtbild, mit Video, dann ist es natürlich so, dass heute jeder kann mit seinem Handy 4K filmen. Aber nur weil es jetzt nochmal 1 Million mehr Stunden Video gibt im Netz, heisst das nicht, dass sie besser sind. Umso wichtiger ist, dass du die Inhalt musst besser machen. Und auf der anderen Seite ist es ein Ausprobieren. Ist bei uns das Gleiche, oder? Wir haben hier, also das ist ein Podcast, ist eigentlich Audio, trotzdem machen wir Video. Mhm. Warum? Wir wollen ausprobieren.
Klar.
Ich glaube, das gehört einfach dazu. Oder?
Ja, absolut. Und im Prinzip geht es immer wieder um Storytelling. Also wenn die Leute mich auch fragen, wenn ich so zusammenfasse, was ich so mache in meinem Leben, sage ich, ich tue Geschichten erfinden, ich tue Geschichten erzählen und ich tue Geschichten ermöglichen. Und es geht immer wieder um Geschichten, weil das ist etwas, was die Menschen fasziniert. Und ob die Mittel, wie sie vermittelt werden, wenn es gut gemacht ist, eben digital, und das wirklich die Tiefe hat von einer richtig guten Geschichte, dann läuft es. Aber es gibt eben auch Sachen, die nur direkt gehen, 1:1. Und es geht immer wieder um Geschichten und um Vermittlung, um Verbindung von Menschen. Und das ist das, was mich fasziniert.
Dein Leben ist nicht 0815 verlaufen.
Nein, das kann man sagen. Und es wird dann nicht weiter so sein. Manchmal sehe ich mich fast danach, aber es ist, ich glaube, es geht nicht.
Aber was auch wieder lustig ist, du siehst dein Leben wahrscheinlich eben auch wieder als normal, oder? Ja, klar. Das ist immer anders. Ja, jemand, der einen 8-5-Job hat und seit 50 Jahren am gleichen Ort sich bewegt, der stimmt das genauso.
Ja, klar. Also jetzt auch die Veränderungen mit Corona, natürlich hat es mich auch betroffen. Aber das ist noch normal, dass es ein bisschen auf und ab geht. Und man muss mal schauen, wie man damit umgeht, wie man beweglich bleibt, wie man wach bleibt. Ja, das ist eigentlich nichts Neues.
Aber du hast mit deiner Frau während Corona, haben wir einen Song pro Tag oder einen pro Woche?
A Song a Day Keeps the Doctor Away. Das war das Programm.
Und wie viele Songs haben wir produziert?
30.
Ich weiss nicht, nach dem zweiten habe ich entliked.
Dankeschön.
Nein, es war gut. Es hat mich eher fasziniert, wie vielseitig. Denn trotzdem, du bist genauso breit unterwegs. Ich meine, die Musikalität ist auch wieder so.
Ja,
du hast eigentlich schon ganz viel zu bieten.
Ja, klar. Also einerseits kämpfe ich manchmal mit den vielen Talenten und andererseits genieße ich es auch, weil ich halt, das macht mich auch beweglich, das macht mir auch Spass. Mhm. Und dort haben wir eben Bossa Nova, Chanson, Russische, Französische, alles Mögliche. Und das ist auch zusammen ist das toll. Für uns ist das wirklich auch etwas, wo zwischen uns toll ist, wenn wir können singen miteinander, ist das einfach ein Genuss.
Beim Roger Federer hat man vielfach gesagt, hat zu viele Spielvarianten. Weißt du, als er als Junior gross geworden ist, sind andere schneller, besser gewesen und dann hat er sie am Schluss alle überholt. Weil er hat von Anfang an so viele Varianten gehabt, die er können spielen konnte. Hast du das Problem nie gehabt?
Nein, also wenn man jetzt mit Roger Federer mich vergleicht, das ist ja sowieso, also gut, das ist ein anderes Kaliber. Aber das ist so die Spielfreude, die ich immer noch das Gefühl habe, er hat. Das finde ich ist eine grosse Stärke von ihm. Mhm. Und das ist auch bei mir so. Ich habe extrem Freude am Ausprobieren von neuen Sachen. Das ist meine Neugierde. Und ich sehe es wirklich mehr als eine Chance, als etwas, was mir schwierig macht. Mein zweites Buch geht um Kultur. Das müssen wir jetzt nicht darüber reden im Detail. Aber da geht es oft auch darum, ich habe so viele verschiedene Bezüge, eben durch die verschiedenen Sprachen, durch meine Herkunft. Ich habe Vorfahren aus 7 verschiedenen Ländern. Für mich war das nie ein Problem gewesen. Das bin einfach ich. Es ist mehr ein Problem, wenn man es anderen erklären muss. Oder dass andere das dann verstehen, das ist eher das Problem. Aber für einen selber, es sind einfach Möglichkeiten, die man hat. Okay, super.
Schauen wir zum Schluss vielleicht noch schnell gerade eben auf den Kulturbereich. Da bist du stark aktiv, du selber auch Projekte lancieren. Mhm. Wie denkst du, wie geht es weiter?
Ja, das ist prinzipiell, finde ich, ist Kultur wie eine Seele oder der Charakter von einer Gesellschaft. Und eine Gesellschaft ohne Seele oder Charakter oder ein Mensch ohne Seele und Charakter ist etwas Schreckliches. Und eine Gesellschaft wäre auch schrecklich. Und ich hoffe, dass irgendwie die Kultur sich erholt. Ich bin eigentlich auch überzeugt, weil Kulturschaffende sind extrem widerstandsfähig und einfallsreich und dass es irgendwie wieder kommt. Ich mache mir mehr langfristig Sorge, es kommt wahrscheinlich eine Zeit, wo finanzieller Druck zunimmt, wo wo wirtschaftlich auch schwierig ist in vielen Bereichen. Auch gesellschaftlich gibt es grosse Gräben. Und dass man dort Kultur nicht vergisst, weil Kultur ist wirklich etwas, wo könnte die Leute zusammenbringen, wo könnte wieder ein gutes Gefühl in eine Gesellschaft hineinbringen, wo eine wichtige Stimme ist. Und ich hoffe, dass die Erkenntnis sich durchsetzt und dass Kultur weiter eine wichtige Rolle spielt in unserer Gesellschaft.
Das wird sicher auch so sein. Also mein Bruder ist ja Schauspieler und der sagt mir, wenn sie nicht mehr spielen können, kommen die Leute. Die Leute sehnen sich nach Kultur. Aber die Frage ist halt, weißt, wie? Ich meine, was gibt es für Horrorszenarien? Wenn du jetzt einfach sagst, jetzt können wir ein Jahr lang, kann jetzt einfach kein Theater stattfinden. Hast du das Gefühl, kann man, also gerade jetzt nimmst du ein Theater, oder? Wie fest kannst du ein Theater Corona-konform machen? Könntest du dir vorstellen, dass alle in einem Böckchen sitzen? Aber dann stimmt es aber nicht, weil du dann keinen Bezug mehr hast zum Publikum.
Gut, ich bin kein Virologe. Also ich habe heute gerade Kontakt mit dem Manuel Badge und ich finde es super spannend, was die Arbeit, was die Taskforce macht. Ich habe einen riesen Respekt vor dem. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, man kann in einem Saal, in einem grossen Saal, wenn man die Leute ein bisschen auseinandersetzt, relativ sicher sein, dass die sich einander nicht anstecken. Also von dem her, denke ich, ist man gar nicht so viel weg. Mhm. Von dem hat das auch schon gemacht. Also ich denke, das geht und einfach, dass man alles digitalisiert oder so, das sehe ich nicht. Nee. Es muss direkt sein, es muss live sein, es muss etwas teilen. Und das denke ich, das ist auf jeden Fall so. Ich denke, ich habe mehr so, beim Wahlkampf zum Beispiel im Präsidialdepartement habe ich mich auch genervt und auch gewehrt dagegen, dass nie über Kultur geredet worden ist.
Du hast ja dein eigenes Forum organisiert.
Ich habe einen Talk organisiert, wo das irgendwie nachholt. Und das ist einfach die Diskussion, die will ich, dass die nicht irgendwie untergeht. Ich habe keine Angst, dass die Leute keine Lust haben auf Theater, aber ich finde es wichtig, dass man die Bedeutung versteht und das hat auch damit zu tun, dass man Gefäße zur Verfügung stellt, dass man Geld zur Verfügung stellt, auch und gerade in einer Zeit, wo wirtschaftlich und gesellschaftlich schwierig ist.
Du bist 1961 geboren.
Dankeschön. Jetzt 60 das Jahr, ja?
Genau. Wie siehst du noch jetzt die letzten Jahre als aktiver Bruder? Du bist sicher nicht einer aufgehört mit 65.
Ich habe mir so einen Text geschrieben darüber, wo man sagt, also irgendein hört schon Zeit auf und fängt noch Zeit an. Oder? Mhm. Also mit einem Kleinen kann schon laufen, ein Alter kann noch laufen. Mhm. Oder? Also ich bin eindeutig in dieser Notzeit, wo er noch vielleicht noch das eine oder andere vorhat. Ich habe eigentlich kein Problem mit meinem Alter, dass ich auf mich zukomme. Ich finde, man muss adäquat sein. Also ich gehe nicht an und sage, hey Leute und so, ich mache jetzt hier irgendwie, fange an rappen. Das habe ich zwar auch schon gemacht.
Ja, dass auch das könntest.
Ja.
Aber weißt, hast du noch Pläne? Hast du noch etwas auf der Bucketlist? Das muss ich jetzt noch. Das fehlt mir.
Mm.
Noch irgendwie ein Tango-Konzert
und das den
Niagara-Fall mit einer russischen Tänzerin. Hast du irgendetwas, was du sagst? Mm.
Nein, ich glaube, ganz so ganz kleine Sachen. Ich würde gerne, also ich arbeite an so kleinen Texten, ich würde auch gerne eigentlich, was ich eigentlich Lust habe, doch auf die Frage, ich habe noch Lust, mehr Musik zu machen. Also ich schreibe immer wieder Musik, ich spiele Gitarre, das ist in letzter Zeit, abgesehen von diesen Songs, ein bisschen zu kurz gekommen, das würde ich eigentlich gerne machen. Aber man muss ja immer schauen, was braucht es. Also ich bin nicht, es ist nie ein Selbstzweck, sondern wenn ich Kultur mache oder wenn ich etwas schreibe oder etwas mache, brauche ich auch das Publikum, das braucht. Und das ist eigentlich für mich dann auch die Frage. Nicht, dass ich mir am Publikum Geschmack will anpassen, aber dass ich etwas teilen kann, was dann die Leute auch hören und sehen und wo ich noch etwas geben kann. Und sonst ich kann mal faulenzen, ich muss nicht immer etwas machen.
Dan, danke schon vielmals, dass du deine Gedanken und dein Leben mit uns geteilt hast.
Ja, schön
gesehen. Wir behalten dich im Auge und hoffen, du bringst wieder mal 30 neue Lieder, auch ohne Corona.
Ja, danke schon vielmals fürs Gespräch.
Dankeschön.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.